Moin.
Guten Morgen. Na, wie ist es so früh am Morgen?
Oh, ja, ziemlich ruhig heute Morgen. Auch was die Katzen angeht, die jagen sich sonst immer gerne morgens mal so für 5 Minuten. Das ist heute nicht der Fall. Ich bin begeistert.
Wie viele Katzen habt ihr?
Zwei. Und
Okay.
zwar einen relativ jungen Kater, der ist jetzt gerade mal 2 Jahre alt. Und man merkt, dass der echt noch super verspielt ist. Also der möchte auch immer unsere etwas ältere Katze, die Lilly, zum Spielen auffordern, aber davon ist sie nicht so ganz begeistert,
Ist
nein.
also ganz typisch so, die eine so überhaupt keinen Bock.
Ja.
Und die andere so, hey, Party, Party.
Genau.
Sehr gut.
Der hat auch gerade einen ziemlichen Schmiss auf der Nase.
Oh.
Irgendwie verschätzt bei ihr. Ja.
Von der anderen, oder?
Ja. Die haben sich etwas gestritten neulich.
Eieiei.
Aber eigentlich, also im Großen und Ganzen vertragen die sich ganz gut.
Leben die bei euch nur drin?
Ja, das sind reine Wohnungskatzen. Wir wohnen ja so im Hofparterre.
Ah.
Wir könnten die überhaupt nicht rauslassen und wir wohnen ja in einer großen Straße und
Ja,
so. Also das ist nicht so ein wirkliches Katzenparadies hier so drumrum.
in der
Mehr so
Stadt könnte ich mir das
Büsche.
vorstellen.
Ja.
Wenn man so am Kaff aufwächst, kann man sich das natürlich weniger vorstellen, aber klar, in der Stadt würde ich es wahrscheinlich.
Ja. Da bin ich ja auch. Ich komme ja auch aus so einem kleinen Kurstädtchen in Niedersachsen, in Harmbeck. Und also ich bin quasi so direkt am Wald groß geworden. So 5 Minuten gehen und dann stehst du halt mitten in der Natur. Okay. Da war das mit Hamburg dann schon eine ziemliche Umstellung, so mitten ins Herz der Stadt.
Ey, seid ihr irgendwann, wann seid ihr umgezogen? Das ist auch schon ein bisschen her, oder?
Das ist echt schon einige Jahre her. Wir sind im Juni 2012 nach Hamburg gezogen. Das ist echt Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Wird es wieder machen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja vorher, ich glaube, ich muss jetzt mal überlegen, 17 Jahre lang in Münster gelebt, Alexander und ich. Haben da studiert, haben hinterher da auch gearbeitet. Und es war immer sehr, sehr nett. Also vor allen Dingen zum Studieren ist Münster halt toll. Aber irgendwann ist es uns da echt dann zu klein und zu provinziell geworden. Also Entschuldigung an alle Münsteraner, ich liebe die Stadt immer noch sehr, aber es ist halt irgendwie doch ein bisschen was anderes. Gerade so, wenn du irgendwie so Podcast-Kram machst und so, dann ist Hamburg irgendwie besser.
Ja, man lebt dann irgendwie doch nochmal anders am Puls der Zeit. Also, ich meine,
Ja.
ich merk das hier auch. Ich meine, ich bin im Kaff hier auch. Also, ich lebe schon immer im Kaff. Also, hier Fürstenfeldbruck.
Ja.
Das ist halt ein bisschen außerhalb von München. Und hier ist ja alles. Also, man muss normalerweise halt nie in die Stadt, weil, also mal von
Aha.
Amazon abgesehen, ja, ist hier halt so alles, was man braucht. Und ich bin jetzt auch kein so ein Party-Mensch. Von daher ist es nicht so wild. Und ich habe auch ganz lange nie in der Stadt gearbeitet, sondern halt immer
Ja.
außerhalb, so in einem nächsten Café gearbeitet, weil ich halt zufällig da eine fantastische Softwarebude gefunden hatte und arbeite jetzt auch seit knapp 3 Jahren in der Stadt und bin damit jeden Tag in der Stadt. Und das ist schon nochmal
Ja.
was anderes. Also wenn du halt so mehr, und also München ist, würde ich jetzt so halbwegs auf Augenhöhe mit Hamburg betrachten. Klar sind wir ein bisschen kleiner als Hamburg und haben ein bisschen weniger Wasser. Aber grundsätzlich, ja, ist es schon ähnlich und der Unterschied ist schon krass.
Ja, das glaube ich. Und irgendwie, also so am Wochenende, da seid ihr dann halt wirklich mehr zu Hause und nicht
Ja,
so in der Stadt oder schon
genau.
auch öfter mal? Aha.
Also klar, es ist schon lustig, also seitdem ich halt regelmäßig in der Stadt bin, ist es auch öfter mal so, dass man dann sagt, naja, dann lass doch mal irgendwie, keine Ahnung, am Sonntag haben hier in München irgendwie Museen und was weiß ich was irgendwie für einen Euro offen, dass man sagt, ey Mensch, dann klemmen wir uns jetzt mal kurz ins Auto und fahren irgendwie zum Museum oder fahren mal
Ja.
dahin oder dorthin, weil plötzlich irgendwie auch der, ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, irgendwie so die Angst, in die große Stadt zu fahren, nicht mehr so groß ist, weil man, also ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber haben wir jetzt gerade im Sommer viel öfter mal gemacht. Und dann sagst du, jetzt fahren wir mal irgendwie ins Olympiazentrum, also wir haben ja dieses Olympiastadion-Zentrum-Ding, wo immer, da ist immer irgendwas. Und dann sagst du, fahren wir halt mal dahin. Also das ist ja, also klar,
Ja.
die Hemmung wäre natürlich noch mal viel geringer, wenn man natürlich direkt in der Stadt wohnen würde, aber das tun wir halt nicht.
Oh. Ja, aber also wir versuchen auch jetzt wieder irgendwie so ein bisschen mehr was zu machen. Also eine Zeit lang, als Alexander gerade den Job gewechselt hatte, da war es für ihn natürlich auch erstmal
Ja.
so mit dem Pendeln und so ein bisschen stressiger. Da war er öfter mal länger dann in Lübeck und so. Und dann machst du halt abends auch nicht mehr so viel, wenn du kaputt bist. Aber ich denke mal, dass wir jetzt, auch wenn das Wetter wieder ein bisschen besser und schöner und wärmer wird, dass wir dann irgendwie mehr rausgehen und hier irgendwie was unternehmen, weil das geht echt gut. Wir haben am Anfang, das ist ganz lustig, total viel mit der U-Bahn gemacht, bis wir gemerkt haben, dass wir eigentlich uns fast alles von hier aus erlaufen können. Mhm. Was natürlich einfach viel schöner ist. Ne? Du bist irgendwie unterwegs und guckst dir alles an, fährst nicht einfach von A nach B.
Ja, klar.
Du bist dann da.
Ja, und das finde ich, also ich war jetzt, glaube ich, 3-mal in Hamburg oder 4-mal in Hamburg, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ist ja jetzt auch nicht so die hässlichste Stadt, die man sich vorstellt. Also klar gibt es auch Ecken, gibt es auch schon Ecken, wo man jetzt nicht so unbedingt sein will, aber das hat man halt überall. Aber es ist schon so, ja, das kann man schon machen, finde ich.
Ja.
Gehört auch so zu den Top 3 meiner deutschen Städte, muss ich sagen. Also es ist schon einfach
cool.
Ist eine sehr, sehr schöne Stadt, die ihr euch da ausgesucht habt.
Ja, beruflich halt auch so. Ja, wenn man versucht, sich als Selbstständige durchzuschlagen, ist es halt auch irgendwie netter, weil du hast den ganzen Radiokram hier. Ja. Das kommt ja zum Glück, toi, 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 ab und zu mal vor, dass du dann irgendwie von einem Radiosender angefragt wirst. Und dann fahren wir immer rüber zum NDR. Die kennen uns da schon mittlerweile. Die haben auch so Studios halt, die sie vermieten irgendwie. Ja. Und dann werden wir da irgendwie, mieten wir uns da ein für irgendwie einen Abend und dann sitzen wir da im Kabäuschen. Das ist auch mal ganz witzig.
Okay, das ist ja auch wild. Vor allem ist natürlich in so einem, in so einem Zeitalter, wo man zu Hause hochqualitatives Audio produzieren kann. Und ich meine, das macht ihr ja mit Hoaxilla schon auch eine ganze Weile, dass man dann trotzdem noch so ins Radiostudio fährt.
Das ist dann schon mal was anderes,
Und warum ist dann sowas, also warum ist es nötig, ins Radiostudio zu fahren, statt zu sagen, das können wir von zu Hause stemmen?
Die schalten uns dann irgendwie, weiß ich nicht, nach Berlin oder was auch immer. Also das war meistens der RBB, der da irgendwie dann angefragt hatte. Und die arbeiten halt ein bisschen an der Studie zusammen. Also das ist dann halt für die einfacher, von der Technik
her. Okay, weil die dann eine Schalte machen können, die schon...
Ja, weil die eine Schalte machen können, dann wissen die halt irgendwie,
okay,
was die zu erwarten haben. Also dann gibt es keine Unwägbarkeiten und so.
Okay. Ja, dieses, was mich ja interessiert, ist dieses Rockstar-Erleben. Ich sehe schon, du bist also regelmäßig im Radio. Kannst du also praktisch auch dauernd deine Zeit selbst einteilen, weil du ja offensichtlich selbstständige Autorin bist. Uh-huh. Wie stelle ich mir so einen Tag in deinem Leben vor? Also stehst du früh auf, musst erst die ganzen Fans vor der Tür.
Ja, genau. Ich möchte mal irgendwie gucken, ob alles soweit okay ist und ob die irgendwie die Tür belangen. Nein. Also ich stehe meistens auf, wenn Alexander aufsteht und also mein lieber Mann hat es ja wirklich voll in Schwarze getroffen, hat einen Vollzeitjob und macht den ganzen Hoaxilla-Kram und den ganzen anderen Podcast-Kram, den er so macht. Aber ich stehe dann meistens relativ früh auf, aber habe dann den Luxus, echt langsam in den Tag zu starten, irgendwie hier die Katzen zu versorgen und dann irgendwie zu gucken, ob ich Sport machen möchte oder so, oder ob ich heute mal keine Lust habe und dann irgendwie danach, also meistens so um 9:30 oder so, fange ich halt mit dem ganzen Krempel an. Das hat sich so eingebürgert und es ist halt so, also beim Schreiben gerade ist es gar nicht so einfach, wirklich auf Knopfdruck kreativ zu sein. Also das ist wirklich so ein bisschen klischee-mäßig. Also bei diesen populärwissenschaftlichen Büchern, die wir ja machen, da geht's noch, weil da recherchierst du und dann musst du nur noch gucken, dass du irgendwie eine flüssige Schreibe hast und dann, das geht meistens irgendwie. Mhm. Aber also gerade so fiktionale Projekte liegen bei mir im Moment ein bisschen brach, weil mir einfach so die Kreativität fehlt und andere Projekte irgendwie mehr Raum einnehmen. Also seit wir mit dem Hoaxilla TV aufgehört haben und wieder mehr Hoaxilla Podcast machen, macht man natürlich auch mehr Recherche irgendwie dann für die Podcast-Folgen und will, dass die irgendwie gut funktionieren. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass ich noch Hörbücher einsprechen darf. Also da werde ich jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen, aber eins wird wohl im Mai kommen. Kein fiktionales Hörbuch, sondern auch was sehr verhaltsam, was ich einsprechen durfte zum
Jetzt höre ich dich gerade gar nicht mehr, weil hier einfach gerade der Bus des Todes durchfährt und einfach unglaublich laut ist.
Ah ja, okay.
So, aber der ist gleich weg. So, ich muss noch kurz über die Kreuzung hier spazieren. So ist es, wenn man mitten im Leben telefoniert.
Unterwegs.
Da versteht man sich manchmal super schlecht. So, nochmal kurz. Also du darfst Hörbücher einsprechen, hast du gesagt.
Ja, genau. Und dann sitze ich halt wirklich den ganzen Tag mehrere Stunden im Büro und mache im Prinzip das oder habe das gleiche und ein ähnliches Setup wie beim Podcast produzieren und sitze halt da und lese ins Mikro, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Kurzum, das sind so die Sachen, die ich dann so den ganzen Tag treibe. Und die meisten Sachen, was so Hoaxilla angeht, machen Alexander und ich ja dann zusammen. Und das ist halt wirklich so, dass wir uns dann abends nochmal hinsetzen, wenn irgendwas ist. Also ja. E-Mails oder Recherche oder mal besprechen, was als nächstes Thema irgendwie.
Was ich witzig finde, die Hörbuchgeschichte, die sprichst du ja offensichtlich zu Hause ein.
Ja.
Aber zum Radio muss man fahren. Also wo ich mir jetzt gedacht hätte, ist hier beim Hörbuch viel wichtiger, dass hier professionelles Tonstudio und bla. Ja. Und das geht, sowas geht, aber Radio geht nicht. Das ist verrückt.
Es geht, wobei du da natürlich wirklich manchmal einfach länger brauchst, weil, weiß ich nicht, die Katzen an der Tür vorbeitoben oder sonst irgendwas ist oder draußen irgendwie, also wir sind relativ in der Nähe von vom Polizeirevier, dass dann irgendwie mal die Sirene geht und da irgendwie Polizeiautos vorbeifahren. Ist halt irgendwie Großstadt, ne? Und das sind alles Sachen, die schneidest du dann hinterher, was natürlich ziemlich viel Aufwand ist. Aber es geht irgendwie. Das war relativ witzig, weil dieses Hörbuch aus verschiedenen Teilen besteht und so ein paar kleine Bits der Autor selber eingesprochen hat. Und das hat er hier bei uns im Büro gemacht. Und das war wirklich so, der saß man da und wollte einsprechen. Es waren immer irgendwelche Störgeräusche. Und wir haben dann relativ oft neu ansetzen müssen bei gewissen Parts, weil er halt gucken musste, dass hier keinen Hintergrundlärm. Also es ist natürlich irgendwie nicht ganz ideal, aber es geht halt und macht halt auch Freude irgendwie, wenn du das alles selber so von A bis Z durchproduzieren kannst.
Okay. Wenn du darüber reden kannst, wie kam es dazu?
Die Lektorin, die mit dem Autor zusammenarbeitet, ist wohl Hoaxilla-Hörerin und wir hatten eigentlich auch gedacht, als die Anfrage kam, dass der Autor selber
Moment! So, jetzt ist auch der Güterzug durch.
Oh, krass. Ja, aber die Lektorin ist wohl selber schon seit einigen Jahren Hoaxilla-Hörerin und hat dann einfach mal gefragt, ob ich das denn mir vorstellen könnte, das zu machen. Also, das war irgendwie ganz interessant.
Och, das ist ja wild.
Ja.
Siehst du wieder, wie klein die Welt ist und wie viele Leute dann doch so Podcasts hören.
Ja, verrückt, wirklich. Ganz erstaunlich. Ja, es ist natürlich der pure Luxus, zu Hause zu arbeiten und sich die Zeit frei einteilen zu können, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so das Kämpfen gegen den inneren Schweinehund. Also es ist jetzt schon nicht jeden Tag so, dass ich halt konsequent so von morgens bis abends oder nachmittags sitze und den Krempel mache, weil an manchen Tagen einfach irgendwie steht irgendwas mit Haushalt an oder weiß ich nicht, muss mal was repariert werden oder gemacht werden oder so und dann machst du halt das zwischendurch und schon ist wieder irgendwie ein Stündchen vorbei. Was andere Leute dann abends oder am Wochenende machen würden, ist natürlich auch irgendwie sehr entspannt und nett. Klar. Aber man muss halt gucken, dass man die Sachen fertig kriegt. Und ich bin halt jemand, der sowieso gerne prokrastiniert und erst so auf den letzten Drücker die Projekte dann knallhart durchzieht und dann in Panik verfällt. Also dann auch mal irgendwie 2 Wochen lang weniger macht und dann weiß, okay, aber in einer Woche muss ich jetzt abgeben, jetzt muss was passieren und dann passiert halt ganz viel ganz schnell.
Aber es funktioniert dann aber auch, oder?
Ja, bisher toi 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 funktioniert es ganz gut. Also es wäre noch schöner, wenn ich mich jetzt konsequent wieder an den Roman setzen würde, den ich gerade schreibe, weil da der Verlag auch schon länger vergeblich wartet. Aber das ist halt leider irgendwas, was im Moment nicht so gut funktioniert mit dem kreativen Schreiben.
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil das muss halt entweder klappen oder es klappt halt gerade nicht.
Ja, genau.
Bist du denn in der Lage, dich da irgendwie mehr in das Mindset reinzubekommen, oder ist das so eher, dass wenn es klappt, klappt es, und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht?
Also, das kommt drauf an. Also, wenn ich wirklich, sagen wir mal so, den wirklichen Druck habe, also wenn er jetzt sagen würde, okay, ich gebe dir nur noch 4 Wochen oder so und danach entweder habe ich dann das Manuskript oder der Vertrag platzt oder so, ich glaube, dann würde ich zu schreiben, weil ich nicht weiß, ob ich dann hinterher auch so zufrieden wäre. Also es ist natürlich schon besser, gerade bei sowas wie einem Roman, wenn du, und das ist auch noch einer, der so halb satirisch ist und eigentlich lustig sein soll. Und ich krieg's im Moment nicht hin, lustig zu sein beim Schreiben. Das ist irgendwie etwas schwierig für mich. Und ich weiß nicht, ob ich dann mit dem Ergebnis so zufrieden wäre.
Ist natürlich. Ja.
Das sind halt auch so Sachen, die dann irgendwie so ein komisches Eigenleben spielen. Die Idee hat er mal angefangen. Ich habe dann aber beim Schreiben gemerkt, dass ich nicht so witzig und humorvoll werden möchte, wie ich es eigentlich geplant hatte. Und jetzt muss ich einfach, ich müsste es eigentlich mal irgendjemandem zu lesen geben. Ich müsste eigentlich mal irgendwie so das Feedback kriegen, ob es was taugt oder nicht. Das ist ja ganz, ganz merkwürdig, wie sich solche Projekte entwickeln. Also manchmal fließt es einem wirklich so aus der Feder, wie wir es so kennen, aber manchmal stockt man halt auch.
Und ab wann ist man denn so bereit, dass man sagt, okay, ich gebe das jetzt raus und gebe das jemanden, oder variiert das ganz stark von Projekt zu Projekt?
Das variiert total. Also bei den ganzen anderen Büchern, also gerade so Hoax-Files und so, die haben wir geschrieben, dann irgendwie drüber geguckt und eigentlich dann dem Verlag gegeben. Da war irgendwie alles relativ klar. Also das war eigentlich was, was wir dann, als wir die Zeit dann hatten, relativ schnell durchgezogen haben. Ich habe mal einen Roman geschrieben mit einer befreundeten Autorin zusammen, mit der Diana Menschig. Es war so ein Roman, der sich so um den Slenderman dreht, die Slenderman-Sage. Und da war es halt so, dass wir zu zweit geschrieben haben. Jeder hatte sich ein paar Kapitel vorgenommen und wir haben uns ausgetauscht. Und das haben wir eigentlich auch relativ zügig alles durchgekriegt, weil du halt im ständigen Austausch standst, immer Feedback bekommen hast. Und dann weitermachen konntest. Das war eigentlich auch ganz nett. Also, weil wir uns gegenseitig auch so mitgezogen haben. Aber es kann halt auch mal anders laufen.
Wenn du jetzt so durch bist und das abgibst beim Verlag, was passiert dann in der Regel noch?
Also kriegt meistens meistens eigentlich immer ein schönes Lektorat noch. Beim JMB Verlag, weil Jens ja wirklich alles alleine macht, macht das auch Jens Bolm selber, also bei den Hoax-Files zum Beispiel, hat das gemacht. Bei Edition Roter Drache, mit dem Märchenbuch zum Beispiel, was ich mit Sebastian Wartuschek gemacht habe, da war das halt auch so, dass die ihre Lektoren hatten und dann wurde das nochmal gegengelesen, dann kommen nochmal Änderungen und dann geht man nochmal dran und guckt die Änderungen durch und segnet das alles ab und so und dann ist es halt mal irgendwann fertig. Und bei mir ist das so, wenn ich was fertig habe, möchte ich am liebsten überhaupt nichts mehr mit Korrekturen zu tun haben. Ich hasse das irgendwie, Sachen sich nochmal durchzugucken oder durchzulesen, die man irgendwie selber fabriziert hat. Ich höre auch wahnsinnig ungern Podcasts von mir nochmal selber. Also Alexander lacht schon immer, weil wenn irgendwas ist, muss er sich das dann alles nochmal anhören und nicht ich. Weil ich das nicht mag. Also ich mache gerne dann Lesungen hinterher, wenn das Buch fertig ist, das ist kein Problem. Aber wenn es noch nicht erschienen ist und gerade abgegeben ist, dann möchte ich am liebsten erstmal nichts mehr davon wissen.
Okay.
Das ist auch so eine Marotte irgendwie.
Das ist ja schon auch wild irgendwie.
Ja.
Na gut, ich
Aber es
meine.
geht halt nicht, nur weil die Änderungen und so, das musst du halt schon alles selber
Ja.
nochmal.
Wenn da jetzt so Änderungen vom Verlag kommen, wie ist denn das? Hast du dann, also musst du die da reinmachen? Oder ist es normal irgendwie, du hast die da verschrieben oder der Satz macht keinen Sinn oder sagt man auch, naja, das ist doch inhaltlich Quatsch oder wie stellt man sich das vor?
Das kann beides sein. Also manchmal ist es wirklich so, dass der Lektor sagt, ja, hier habe ich einen Vorschlag, das würde ich so und so machen. Könnt ihr jetzt gucken, ob ihr das wollt oder nicht. Meistens ist es dann auch wirklich, weil die natürlich gut sind, die Lektoren, wirklich eine Verbesserung. Manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten, da ist sonnenklar, wie es eigentlich richtig laufen muss und dass die sozusagen eigentlich nur eine Korrektur, die nötig war, gemacht haben. Oder aber du setzt dich wirklich mit dem Lektor und mit dem Verlag auseinander und sagst, nee, ich habe mir da schon was dabei gedacht, es soll so bleiben. Also bei kleinen Verlagen ist das in der Regel nicht so das Problem. Bei großen Verlagen habe ich jetzt selber nicht so die Erfahrung, aber gehört halt von befreundeten Autoren, dass man sich da doch durchaus mal so ein bisschen rumplagen kann mit Lektoren und Verlag, gerade vor allen Dingen, was so die Titelsuche angeht, weil da doch der Autor meistens so an seinem Arbeitstitel hängt und oftmals der Verlag dann eine ganz andere Vorstellung hat vom Titel eines Werks und natürlich auch wahnsinnig viel Verkaufsstrategie daran hängt und manchmal merkt man halt irgendwie auch so beim Verlag, dass da einfach andere Gedanken eine Rolle spielen bei der Titelvergabe als beim Autor. Also der Autor hängt dann im Herzen an einem Titel, der vielleicht nicht so populär werden kann, wie es der Verlag erwartet oder erhofft. Und dann wird halt so ein bisschen kommerzialisiert. Und das ist natürlich für manche so ein bisschen ein Wermutstropfen.
Kann ich mir vorstellen. Wie bist du denn eigentlich zu einem Verlag gekommen? Also zumindest von den Leuten, die selber schreiben, weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Oder kommt es drauf an?
Also was so diese Projekte muss man wissen und Hoax-Files angeht, da hatten wir einfach das Riesenglück, dass wir irgendwann Jens Bäum persönlich kennengelernt haben. Und dann gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie was machen, hättest du da Interesse und so und so. Und dann hat sich halt diese langjährige Zusammenarbeit ergeben. Und das war, meine ich, zu einem Zeitpunkt, als Sebastian Bartoszek und ich so verschiedene Projekte in der Pipeline hatten. Und dann, weiß ich noch, mit einer Mappe voller Projektskizzen und Exposés über die Leipziger Buchmesse getigert sind und versucht haben, Verlage anzusprechen direkt, was natürlich völliger Quatsch ist, weil du machst alles auf einer Buchmesse, du triffst Lektoren, die du schon hast, du gehst zu Verlagspartys, wenn du schon Autor bist bei denen, aber um Himmels Willen, du wirst nicht wie so ein Vertreter mit deinen eigenen Werken auf einer Buchmesse irgendwie einen Verlag finden. Also völlig bekloppte Vorstellung, aber es war halt auch interessant und wir hatten viel Spaß und so an dem Wochenende, es war auch alles gut, aber wir haben natürlich kein einziges Projekt verkauft. Ich bin eigentlich über meine Bemühungen im Bereich Fiction und Belletristik zu schreiben an Verlage gekommen, insofern, weil ich über die Diana Menschig die Idee bekommen habe, mich bei einer Agentur zu melden. Also die war bei einer Literaturagentur und hat gesagt irgendwie, ja, ich kann dich ja mal vorschlagen, schick mal irgendwie ein Exposé für irgendwas, was du gerade machen willst. Und dann habe ich ein Exposé dahin geschickt. Ich war damals noch für den Erotikroman tatsächlich. Und dann hat sich die Agentur halt in ihr Portfolio aufgenommen und hat angefangen, mich zu vermitteln. Und ich habe dann eine Weile für das High Digital First Erotikroman und dann ein Pseudonym natürlich.
Okay.
Für so bestimmte Reihen von Kurzromanen. Ich glaube, eine Reihe gibt es auch inzwischen schon gar nicht mehr. Aber es war halt irgendwie nett, Spaß gemacht und auch ein bisschen Geld gebracht natürlich. Und zwar auf Honorarbasis, was insofern ganz gut ist, weil du ja sonst, wenn du an den Verkäufen beteiligt bist, gerade bei kleinen Lagen, ehrlich gesagt, mit dem Schreiben nicht ganz so viel Geld
verdienst.
Okay. Das ist mehr so ein Hinzuverdienst und ganz nett, aber du kannst halt auf keinen Fall davon leben.
Okay.
Ja, so ist das alles gekommen. Also das mit diesen Erotikromanen mache ich inzwischen. und stattdessen halt andere Projekte und auch gar nicht mehr so viel insgesamt im Augenblick. Aber so hat sich das alles entwickelt. Eigentlich war das auch eine ganz nette Zeit damals.
Wenn man jetzt hier natürlich so Dinge erfährt, die man noch vorher nicht, die man vorher nicht wusste, fiel dir sowas leichter als jetzt, wenn du jetzt sagst, du schreibst jetzt einen Roman, der vermutlich dann kein Erotikroman ist, fällt einem sowas leichter, weil das seichter sein kann, oder sagst du dann trotzdem, naja, ich habe da irgendwie gewisse Anspruchshaltung und das muss so und so sein? Wie würdest du es bewerten?
Mir persönlich hat es einfach am Anfang zumindest total Spaß gemacht, weil es was Neues war, weil es ein übersichtliches Projekt jeweils war. Denn diese Kurzromane, die haben ja so 100, 110 Seiten maximal, also es ist total überschaubar. Du hast sehr viel, werde ich jetzt nicht drüber sagen, weil ich da nicht aus dem Nähkästchen plaudern will, aber du kriegst auch natürlich Informationen von dem Verlag, was so für Rahmenbedingungen da sozusagen abgearbeitet werden sollen. Das heißt, ein bisschen so eine Anleitung,
okay,
wie du was zu schreiben hast. Und das ist natürlich gerade für einen Anfänger total cool, weil du dann relativ genau weißt, wie das abzulaufen hat. Und du wirst da sehr an die Hand genommen. Und weil die natürlich Sachen haben müssen, die dann auch wirklich in die Reihe passen jeweils. Weißt du eigentlich ziemlich genau, was du zu tun hast. Das war ganz cool. Ich habe dann bald nach ein paar Romanen gemerkt, ist jetzt so ein bisschen anrüchig, aber dass mir gerade so im Bereich Erotik dann doch irgendwann mal die Ideen ausgehen, weil du alles irgendwann mal durch hast.
Ja.
Und dann wird es halt so ein bisschen repetitiv und auch so ein bisschen öde. Also wenn du dann irgendwie zum 100. Mal so die gleiche Szene oder eine ähnliche Szene mit gleichen Variationen beschreibst, dann ist es halt nicht mehr so spannend.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Wie bist du denn eigentlich so grundsätzlich zum Schreiben gekommen?
Ich habe mir eingebildet, dass ich schon immer gerne geschrieben habe und auch als wir noch völlig fachfremd, Alexander und ich, in Münster bei der Ärztekammer gearbeitet haben, da habe ich auch schon gerne so, es war für mich auch so ein bisschen Eskapismus, also von diesem Antrag bearbeiten und von diesem langweiligen Bürojob mal irgendwie wegzukommen und irgendwie so ein bisschen was anderes zu machen. Habe ich halt gerne geschrieben, immer mal so Bits und Pieces, und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, eigentlich kannst du auch mal versuchen, irgendwie so ein ganzes Werk zu verfassen, und dann letzten Endes ist es aber dann tatsächlich eher über diese populärwissenschaftliche Schiene dann doch angefangen. Also den Erotikroman, das kam ja erst, nachdem wir, muss man wissen, und diese ganzen Dinge schon veröffentlicht hatten. Also es ist eigentlich eher so, dass es angefangen hat, alles mit dem Libri-Verlag und dem JMB-Verlag, also diese Ghost-Hunting-Schiene. Das war auch so ein Ghost-Hunting-Buch. Das war so ein Projekt, da habe ich mich an Sebastian Badeschek schamlos rangewandt und reingebombt in dieses Projekt. Das wollte er erst mit einem Ghost-Hunter zusammenschreiben, also quasi er als wissenschaftlich kritischer Mensch schreibt die Geisterjäger und dann halt ein Geisterjäger, der selber aus seiner täglichen Arbeit berichtet. Und dieser Geisterjäger ist dann abgesprungen und dann haben wir überlegt, dass wir das halt psychologisch und kulturwissenschaftlich aufbereiten könnten, das Thema.
Das
war so der Initialschritt.
Okay, also sehr cool, dass es dann irgendwie, dass es funktioniert hat, und ich behaupte jetzt einfach mal, aus dem zu hören, was du erzählst, dass du da auch meistens Bock drauf hast.
Ja, absolut. Doch. Also das auf jeden Fall. Also selbst, es ist ja immer so phasenweise. Ne? Im Augenblick stehen andere Dinge vielleicht im Vordergrund, aber das kann sich in ein paar Monaten schon wieder komplett wandeln. Und dann, ich habe schon ein bisschen Podcast aufhören, auf keinen Fall. Aber dann kann halt das Schreiben vielleicht wieder ein bisschen mehr Raum einnehmen. Also es sind so Dinge, an die man sich auch gewöhnen muss. Also gerade wenn man aus dem öffentlichen Dienst kommt, in dem wir ja waren, Alexander und ich, dass du als Selbstständiger und gerade in so einem Bereich, der ja irgendwie total so undefinierbar ist, ne, so im Prinzip ein Job, den wir uns selber irgendwie gebastelt haben, dass da halt auch so unsichere Phasen dabei sind, also wo man vielleicht irgendwie keine Projekte anstehen und wo man halt nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist echt hart, sich da so ein bisschen frei zu machen von so Ängsten. Das geht natürlich, muss ich an der Stelle ganz offen sagen, auch nur, weil Alexander einen ganz regulären Job hat. Also es ist immer noch so, obwohl es jetzt besser geworden ist, dass ich alleine von dem ganzen Kram nicht leben könnte.
Das wäre noch meine letzte Frage gewesen.
Ja, also das ist wirklich so, dass wir da schon abhängig sind, auch von dem, was Alexander macht. Aber es wird jetzt wirklich langsam so, dass sich die Situation konsolidiert. Also das Jahr 2013, in dem ich mich selbstständig gemacht habe, war echt so das Horrorjahr, weil da absolut nichts an Geld reingekommen ist bei mir und ich echt nicht wusste, wie ich das alles angehen soll. Vielleicht an der Stelle nochmal, also ich habe mich nicht als Autorin selbstständig gemacht, für alle Leute, die da vielleicht darüber nachdenken, da hätten sie mir was gehustet, weil ich ja auch diesen Gründerzuschuss beantragen wollte. Und die Idee damals, als ich mich selbst ständig gemacht habe, war eigentlich was anderes, nämlich diese Lebenslinien-Hörbiografie. Das heißt also, ich fahre zu Leuten hin mit meinem Aufnahmegerät ins Wohnzimmer und die erzählen mir ihre Lebensgeschichte. Ich mache so ein biografisches Interview, schneide mich nachher raus. Und die haben dann im Prinzip so eine selbsterzählte Lebensgeschichte für privat, also für sich selbst und ihre Familie. Und das in einer ganz netten Aufmachung, also auch so wertig verpackt und so. Und das ist eigentlich ein Projekt, was total schön ist und was ich leider seit 2013, also so 7, 8 Mal nur durchgeführt habe. Also jedes Mal waren die Leute sehr, sehr angetan und es hat denen auch Freude gemacht und so. Aber das ist halt was, was nicht so oft vorkommt. Aber das war im Prinzip die Geschäftsidee, die ich da auch in meinem Exposé sozusagen dargelegt habe und mit der ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich mache es, wenn es vorkommt, immer noch sehr, sehr gerne, aber es ist halt wahnsinnig selten geworden.
So war ich auch eine sehr schöne Idee.
Ja, also es ist großartig, weil du so interessante Menschen kennenlernst. Du darfst dann bei denen zu Hause sein und das ist halt auch so schön, weil es so viel Charme hat, das nicht im Studio zu machen.
Ja, klar.
Denn du sitzt dann da von einem eventuell gurgelnden Aquarium, ab und zu läuft irgendwie der Hund durchs Wohnzimmer, eine Teetasse klimpert vielleicht mal. Und das sind halt alles Sachen, also wenn es nicht zu sehr stört, die ich dann auch drin lasse in der Aufnahme. Weil dann auch die Familie, die das hinterher sich anhört, genau weiß, ach ja, da hat Opa, Oma, Tante, Onkel im Wohnzimmer gesessen und einfach aus ihrem Leben erzählt. Das ist super schön. Und ganz oft war es so, dass am Anfang die Leute gesagt haben, ja, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel erlebt und habe gar nicht so viel zu erzählen. Und dann reden die aber 5 Stunden lang und sind hinterher völlig überrascht, was da alles für interessante Geschichten rausgekommen sind.
Ja, ich hätte mir das ab und zu mal gewünscht, das mit meiner Oma gemacht zu haben, weil man sitzt ja doch ab und zu zusammen und dann erzählt sie halt irgendwas. Und ich meine, das sind Geschichten, klar, die kenne ich jetzt und die kann ich natürlich weitererzählen, aber es ist natürlich nochmal was anderes. Also wenn du irgendwann vielleicht mal deinen Kindern zeigen kannst, doch, pass mal auf hier, die meine Oma hat Folgendes erlebt und wir haben damals drüber geredet.
Ja, genau. Und da ist es halt auch so, dass da mein Studium wieder ein bisschen durchblitzt, so die europäische Ethnologie, die Volkskunde, weil ich halt auch sehr Wert drauf lege, in Interviews auch mal nachzufragen, wie diese Menschen aufgewachsen sind, wie sie gelebt haben, einfach so die Wohnsituation mal geschildert zu bekommen, wie dann vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren Weihnachten gefeiert wurde, was man da für Traditionen gepflegt hat, wie man fast gefeiert hat, dass man als Kind gespielt hat. Das sind alles so Sachen, also im normalen Situationen hast du halt mal solche Geschichten so in kurzen kleinen Bits, aber du hast es halt selten so zusammenhängend und als so eine lange Lebensgeschichte mit solchen Details und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich zum Beispiel mit meinem Opa in Tirol das gemacht habe, zum Glück, da war er 95, hat 6 Stunden lang erzählt und auch so, wie er aufgewachsen ist, so unter Tiroler Bergbauern. Also das ist der Tagesablauf, war, wie man geschlafen hat, wie man am Tisch zusammen gegessen hat und so wirklich ganz detaillierte Schilderung. Das war echt großartig. Mhm.
Ja, sehr lässig. Ja. Ja, ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, das machen wir im zweiten Gespräch, weil der,
okay.
Ich glaube, da drehen wir uns auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Ja, ich fahre jetzt eh gleich ins Funkloch rein, das passt hervorragend. Ja, danke dir schon mal. Und
ja, gerne.
Jetzt sagen wir, hören uns in sehr, sehr absehbarer Zeit nochmal und dann quatschen wir nochmal über ganz andere Themen.
Super, hat total Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ja, danke auch. Also, bis bald. Ciao, okay, ciao.
Bis dann. Ciao.